Ich möchte nicht leugnen oder abstreiten, dass psychologische Faktoren eine Rolle spielen in Bezug auf Verschwörungstheorien. Ich glaube aber mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, sind soziale Faktoren. Also es gibt, wie gesagt, eine ganze Reihe von Studien, die versuchen herauszufinden, in Anführungszeichen, wie ticken denn diese Verschwörungstheoretiker, ne? Haben die bestimmte gemeinsame psychologische Merkmale, vielleicht sogar psychopathologische Merkmale?
Lieber Andreas, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu der aktuellen Ausgabe von S&P Leader Talks.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Es geht um ein echt spannendes Thema, weil alle Leute, mit denen ich darüber gesprochen hatte, hatten sofort gesagt, wow, das möchte ich hören. Es geht um die Verschwörungstheorien, Andreas. Und jetzt stelle ich zuerst die Frage, brauchen wir einen Disclaimer oder können wir einfach darüber reden?
Wir können gerne sofort loslegen.
Weil, na, ich habe das Gefühl, dass dieser Begriff Verschwörungstheorien in der letzten Zeit, sagen wir, eine Hypoinflation erfahren hat. Ich glaube nicht, dass wir jetzt deutlich mehr Verschwörungen zu beobachten sind, aber das ist eine einfache Art, alles in Frage zu stellen und so abzustempeln. Beobachtest du das auch?
Ja, auf jeden Fall. Diese negative Konnotation des Begriffs Verschwörungstheorie, die kennen wir schon sehr lange. Und wir kennen auch schon seit längerem diese Tendenz, den Begriff, also Verschwörungstheorie oder Verschwörungstheoretiker, zu nutzen, um bestimmte, sagen wir mal, unliebsame Meinungen zu diskreditieren. Das Interessante ist, dass man ja eigentlich den Begriff ganz neutral sich auch mal anschauen könnte. Also im eigentlichen Wortsinne ist eine Verschwörungstheorie ja zunächst mal nichts anderes als eine Annahme, Spekulation oder was auch immer über eine Verschwörung, die möglicherweise vorliegt, ne? Im landläufigen Sprachgebrauch hat dieser Begriff aber, wie gesagt, schon länger eine negative Konnotation. Und das Interessante ist, dass man das sehr gut rekonstruieren kann, wo diese Konnotation herkommt oder anders gesagt, wo der schlechte Ruf von Verschwörungstheorien herkommt. Da gibt es im Prinzip zwei Schlüsseltexte, die wichtig sind in diesem Zusammenhang. Einerseits Karl Popper, der große Philosoph, der in seinem Werk Die offene Gesellschaft und ihre Feinde den Begriff aufgreift. Nicht unter der Bezeichnung Verschwörungstheorie oder Verschwörungstheorien, er spricht interessanterweise von der Verschwörungstheorie der Gesellschaft. Was meint er damit? Er meint damit bestimmte Elemente totalitären Denkens, also die sieht er gleichermaßen im Stalinismus, Sowjetkommunismus, als auch in der Ideologie der Nationalsozialisten. Das ist seiner Meinung nach so eine Vorstellung davon, dass die Geschichte nach bestimmten verstehbaren Mustern abläuft. Das ist auch bekannt unter dem Begriff Historizismus, also der Vorstellung, dass die Geschichte auf ein bestimmtes Ziel hin sich entwickelt. Und darunter beschreibt er dann eben auch diesen Begriff Verschwörungstheorie der Gesellschaft als eine Vorstellung, dass gewissermaßen nichts zufällig geschieht, sondern dass hinter ganz vielen Ereignissen, also vor allem Dinge wie Krieg, Hungersnöte und so weiter, dass da oftmals ein großer Plan steckt, ne? Also es das heißt, Popper hat da einen sehr spezifischen Kontext beschrieben, ja. Also ein Element totalitären Denkens, was eben die Geschichte sozusagen als eine Art nachvollziehbares, verstehbares Muster beschreibt. Das ist sozusagen die eine Quelle. Die andere ist dann ein Text von Richard Hofstadter aus Ende der 60er Jahre, The Paranoid Style in American Politics. Da geht es Hofstadter darum, ob man Anhänger von Verschwörungstheorien, er beschäftigt sich da hauptsächlich mit rechtsextremen Gruppierungen, und da geht es um die Frage, wie kann man diese Menschen verstehen, was sind da sozusagen wichtige Faktoren, um dieses Denken nachzuvollziehen, was Menschen in diesen Milieus haben. Und da analysiert er etwas, was er einen Paranoid Style nennt. Ne? Das Interessante ist, dass Hofstadter ganz explizit darauf hinweist, dass er mit diesem Paranoid Style keine psychologische Kategorie meint, sondern eine politische Kategorie. Also es geht ihm darum, eine politische Haltung zu beschreiben. Aber dieser Text, Paranoid Style in American Politics, der wirkt gewissermaßen bis heute nach, Also es gibt ja auch so eine Art Klischee, dass Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, ja, dass mit denen vielleicht psychologisch etwas nicht so ganz in Ordnung ist. Ja? Es gibt tatsächlich auch eine ganze Reihe von Studien, die das ganz konkret untersuchen. Also sind Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, psychologisch durch irgendwelche Faktoren zu unterscheiden von anderen Menschen. Und das geht letztlich auf diese Arbeit von Hofstadter zurück. Und zusammengenommen, also diesen beiden Texte prägen bis heute das Verständnis, was wir von diesem Begriff haben, Verschwörungstheorie, Verschwörungstheorien, haben eben auch dazu beigetragen, dass dieser Begriff so negativ konnotiert ist, einen schlechten Ruf hat gewissermaßen, eine Verschwörungstheorie, und eben inzwischen auch immer mehr dazu verwendet werden, um bestimmte Meinungen von vornherein herabzuwürdigen, ohne sich in der Sache mit ihnen auseinanderzusetzen.
Ich habe jetzt irgendwo mit aufgegriffen, dass eigentlich die Anhänger und die Gläubige der Verschwörungstheorien per se keine psychologische Faktoren vorweisen, außer erleidende Kontrollverluste in der Kindheit vor allem. Ich weiß nicht, ob du das davon was gelesen hast, ja, oder gehört hast, ja, aber war für mich interessante Perspektive.
Ja, das wird immer wieder diskutiert in entsprechender wissenschaftlichen Literatur, also dass so das Erleben von Kontrollverlust die Neigung erhöhen würde, an Verschwörungstheorien zu glauben. Also ich möchte nicht leugnen oder abstreiten, dass psychologische Faktoren eine Rolle spielen in Bezug auf Verschwörungstheorien. Ich glaube aber mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, sind soziale Faktoren. Also es gibt, wie gesagt, eine ganze Reihe von Studien, die versuchen herauszufinden, in Anführungszeichen, wie ticken denn diese Verschwörungstheoretiker? Ne? Haben die bestimmte gemeinsame psychologische Merkmale, vielleicht sogar psychopathologische Merkmale? Also wie gesagt, solche Studien gibt's. Die schauen dann, gibt's da irgendwelche Korrelationen zu Depressionen, zu Schizophrenie und zu solchen Dingen. So, aber aus meiner Sicht ist das fragwürdig, so ein Ansatz, denn wenn wir uns anschauen, wie viele Menschen glauben denn an irgendeine Verschwörungstheorie, das hängt jetzt natürlich auch immer wieder davon ab, was man genau darunter definiert, also wie weit man sozusagen diesen Begriff definiert. Ich selbst habe eine sehr weite Definition, aber es gibt eben eine ganze Reihe von Studien, die zeigen, naja, das ist eigentlich kein Minderheitenphänomen. Also sehr viele Menschen glauben an irgendeine Verschwörungstheorie oder auch an mehrere Verschwörungstheorien. Je nachdem, wie gesagt, wie sie den Begriff definieren, wie sie fragen, ist das zum Teil sogar eine Mehrheit der Gesellschaft. Ne? Also es sind nicht nur irgendwelche ganz kleinen Randgruppen. Und alleine vor diesem Hintergrund ist es aus meiner Sicht schon etwas fragwürdig, das Phänomen zu stark zu psychologisieren. Ne? Also es scheinen doch viel mehr gesellschaftliche, soziale, auch politische Rahmenbedingungen zu sein, die Erklärungen liefern, die mögliche Faktoren liefern für den Glauben an Verschwörungstheorien. Und nochmal, ich möchte die psychologische Forschung hierzu in keiner Form abwerten, aber ich glaube, es wäre wichtig, das noch mehr zu ergänzen durch Ansätze, die eben neben den psychologischen auch soziale und gesellschaftliche berücksichtigen.
Andreas, aber das ist insofern eine sehr interessante Perspektive, weil irgendwo fühlen sehr, sehr viele Menschen, dass da etwas vielleicht sein könnte und glauben in eine oder in die andere Verschwörungstheorie oder Verschwörungserzählung. Welche Kriterien werden an eine Theorie oder eine Erzählung angewandt, um die als Verschwörung abzustempeln, ja, oder einzuklassifizieren? Weil jetzt aus der Perspektive der Wissenschaft, ja, die eigentlich mit Hypothesen permanent arbeitet und das Bestehende in Frage stellt, mhm, wo gibt es einen Unterschied zwischen diesem Infragestellen des Allgemeingültigen, ja, und dem, was wir als Verschwörungstheorie einstufen?
Ja, also vielleicht zunächst noch mal kurz zu dem Begriff Verschwörungstheorie. Da gibt es interessanterweise vor allem im deutschsprachigen Raum eine Diskussion darüber, ob man überhaupt bei diesem Begriff bleiben sollte, weil er eben auch das Element Theorie enthält. Ne? Und da sagen viele, naja, aber Verschwörungstheorien sind doch keine Theorien im wissenschaftlichen Sinne. Deswegen sollten wir einen alternativen Begriff finden. Verschwörungserzählung oder Verschwörungsnarrativ oder was auch immer. Ne? Das finde ich nicht richtig, und zwar aus verschiedenen Gründen. Also erstens ist natürlich der Begriff Theorie innerhalb der Wissenschaft ein sehr wichtiger Begriff. Ja? Aber der Begriff Theorie ist ja nicht sozusagen mit der Wissenschaft verheiratet. Also es gibt sozusagen neben dem wissenschaftlichen Theoriebegriff auch noch andere Theoriebegriffe, auch etwas, was man so in der Alltagssprache landläufig darunter versteht. Wenn also jemand sagt, naja, ich habe da so eine Theorie, ja, dann meint er damit, ich, naja, spekuliere über etwas, ich habe eine Vermutung und so weiter, ne? Also das bedeutet, wenn man den Verschwörungstheoriebegriff benutzt, dann muss man, finde ich, nicht immer zwanghaft an so ein wissenschaftliches Theorieverständnis, an so einem Verständnis festhalten, sondern man kann es eben einfach nehmen als eine teilweise auch einfach Alltagsmeinung, eine Vermutung, eine Annahme. So, und jetzt aber nochmal zu der Frage nach der Theorie. Also eine Theorie zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass sie offen ist für Falsifizierung. Das ist sozusagen eine der Grundlagen von Theorien. Sie müssen, wenn Argumente vorliegen, die gegen sie sprechen, offen dafür sein, diese Argumente einzubauen und gegebenenfalls die ursprüngliche Theorie sogar fallen zu lassen. Jetzt sagen viele bei Verschwörungstheorien, das ist genau so ein Merkmal, was nicht vorliegt. Verschwörungstheorien sind, also das ist dann häufig so ein Argument, Verschwörungstheorien sind in sich geschlossen, sind also resistent gegenüber Kritik, sind nicht falsifizierbar. Und da würde ich jetzt sagen, naja, sowas beobachtet man tatsächlich immer wieder, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Es hängt aber letztlich von derjenigen Person ab, die sich mit einer Verschwörungstheorie auseinandersetzt. Also es gibt durchaus Personen, die verschwörungstheoretische Interpretationen von bestimmten Ereignissen haben. Wenn dann aber Argumente kommen, die gegen so eine verschwörungstheoretische Interpretation sprechen, dann sind die durchaus willens zu sagen, naja, gut, okay, dann ist es in diesem Fall nicht so. Also das gibt es auf jeden Fall auch, ne? Es gibt natürlich andere, die haben dann tatsächlich so eine Art geschlossenes Bild, da kommt man dann kaum rein mit sozusagen dagegen sprechenden Argumenten. Aber ich tue mich immer schwer damit bei der Frage, wie stark verbunden ist das mit dieser spezifischen Deutungsform Verschwörungstheorie, ja? Also wir haben das natürlich auch bei ganz anderen Bereichen, also etwa bei religiösen Weltbildern, bei politischen Weltbildern, ne? Da gibt es also manche Menschen, bei denen ist das sehr geschlossen, ja, und andere, die gehen damit sehr offen um, ja. Also die, da ist auch eine gewisse Dynamik, auch eine Veränderung, ja. Also insofern würde ich sagen, hängt es am Ende eher von dem Individuum ab, von den Menschen ab, die sich konkret mit diesen Dingen beschäftigen, als von dieser Deutungs- oder Wissensform, Verschwörungstheorie. Und deswegen tue ich mich schwer, damit Verschwörungstheorien von vornherein zuzuschreiben, dass sie so in sich geschlossen sind und nicht falsifizierbar sind.
Und Andreas, wann erkennst du, dass es jetzt um eine Verschwörungstheorie geht? Ja? Ja. Wo ist da sozusagen der Unterschied zwischen einer Infragestellen von etwas Bestehendem?
Ja. Also
zum Beispiel, nur kurze Frage, ist zum Beispiel Santa Claus, ja, ist das eine Verschwörungstheorie, dass da jemand kommt und die Kinder dann missachtet, wenn sie jetzt sich schlecht benommen haben, oder umgekehrt die beschenkt, wenn sie das ganze Jahr gut waren? Ist das auch eine Verschwörungstheorie?
Nein, das würde ich jetzt nicht als Verschwörungstheorie bezeichnen, und zwar aus dem einfachen Grund, die meisten Erwachsenen, die ihren Kindern das erzählen, wissen ja, dass das nicht real ist, sondern es ist halt eine Geschichte, die man aus verschiedenen Gründen Kindern erzählt. Aber die Frage, ab wann ist eigentlich etwas eine Verschwörungstheorie, die lässt sich eigentlich relativ leicht beantworten. Also wenn es ein bestimmtes Ereignis gibt, ja, und es gibt auch eine offizielle Erklärung für dieses Ereignis oder zumindest Ansätze zur Erklärung für dieses Ereignis, und dann sagen aber einige Menschen, Moment mal, diese Erklärung überzeugt mich aber nicht, ja. Ich vermute etwas anderes dahinter. Ich vermute eine andere Erklärung dahinter. Und wenn diese Erklärung die Annahme einer wie auch immer gearteten Verschwörung, also einer konspirativen Struktur beinhaltet, dann können wir von einer Verschwörungstheorie sprechen. Und da gibt es, da möchte ich kurz darauf hinweisen, jetzt aber eine wichtige Unterscheidung. Also wir haben in unseren Arbeiten unterschieden zwischen sogenannten heterodoxen Verschwörungstheorien und orthodoxen Verschwörungstheorien. Und diese Unterscheidung ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Ich möchte kurz erklären, was das meint.
Sehr gerne.
Die heterodoxen Verschwörungstheorien sind solche Verschwörungstheorien, die in einer Gesellschaft mehrheitlich nicht anerkannt werden. Also die sozusagen von den Leitmedien nicht anerkannt werden, die von der Politik, von der Wissenschaft zurückgewiesen werden. Das sind also Verschwörungstheorien, verschwörungstheoretische Deutungsmuster, die nicht allgemein geteilt werden. Die orthodoxen Verschwörungstheorien im Gegensatz dazu sind aber solche, wo genau das vorliegt. Also die werden von der Politik aufgegriffen und zum Teil bestätigt. Die werden auch in den Massenmedien verbreitet. Und diese Unterscheidung ist aus meiner Sicht sehr wichtig, um zu verstehen, wie breit das Spektrum ist, was wir uns anschauen müssen, wenn wir über das Thema Verschwörungstheorien reden. Es gibt nämlich auch interessante Beispiele für orthodoxe Verschwörungstheorien, also für Verschwörungstheorien, die von gesellschaftlich legitimierten Deutungsinstanzen, auch von der Politik verbreitet wurden. Ja, also das heißt, so eine Vorstellung, dass Verschwörungstheorien, dass es sich da immer um etwas handelt, was halt so Minderheiten, also dass das immer abweichende Meinungen sind, die ist nicht richtig. Es gibt auch Verschwörungstheorien, die sich dann zum Teil eben auch ganz klar im Nachhinein als falsch herausgestellt haben. Ich nehme jetzt etwa das Beispiel Massenvernichtungswaffen im Irak 2003. Ja. Also eine, kann man, finde ich, durchaus so bezeichnen, Verschwörungstheorie, die offiziell verbreitet wurde von der Politik. Zu diesem Zeitpunkt hat auch eine Mehrheit der Bevölkerung in den USA das für richtig gehalten. Aber heute wissen wir, es stimmte nicht. Ne? Und sich diesen Bereich anzuschauen, das ist schon auch sehr interessant. Denn Verschwörungstheorien werden auch eben oftmals ganz gezielt eingesetzt von bestimmten Autoritäten, um Dinge zu beeinflussen, ja, um Einfluss auszuüben, politisch und mit anderen Zielsetzungen natürlich. Und das ist ein Bereich, der ist, glaube ich, sehr wichtig für das Gesamtverständnis dieses komplexen Phänomens Verschwörungstheorien.
Die Frage ist natürlich, wie man das erkennt, ob das jetzt etwas von der Politik gezielt eingesetzt wird oder nicht, weil für einen, sagen wir, Normalsterblichen, der sich mit Massenmedien beschäftigt, dann wird es ja, glaube ich, ganz, ganz schwierig sein, auch ein neutrales Bild zu entwickeln oder vielleicht auch zu gewinnen. Und kannst du ein paar Beispiele nennen? Du hast jetzt ein super Beispiel genannt für diese Art der Verschwörungstheorien, die sich dann tatsächlich herausgestellt hatten als Verschwörung. Damals, vor 20 Jahren, hätte man das sich nicht vorstellen können, dass das so rauskommt.
Ja, also man kann insgesamt so ein Feld aufmachen. Und das, ich gebe dir absolut recht, es ist sehr schwer. Also wenn man selbst entscheiden möchte, ist jetzt an dieser Behauptung etwas dran oder nicht, dann muss man zum Teil sehr viel Aufwand betreiben, muss recherchieren, muss sich viele Informationen anschauen, um da zu einem mehr oder minder begründeten Einschätzung zu kommen. Das Ganze ist leider noch etwas komplizierter. Also es gibt sozusagen nicht nur diese orthodoxen und die heterodoxen Verschwörungstheorien, sondern man kann sich das eigentlich als so eine Matrix mit vier Feldern vorstellen. Ja, also dazu muss man zunächst mal unterscheiden zwischen, was wir immer nennen, die faktische Realität. Ja? Also es ist die Ebene, auf der wir darum streiten, was ist Fakt? Ja, also welche Dinge lassen sich konkret belegen? Wofür gibt es ganz konkret Beweise, die dann entweder für oder gegen eine Verschwörung sprechen? Ja, dann gibt es noch die zweite Ebene, und das ist die Ebene der sozialen Wirklichkeit. Und die ist oft in Übereinstimmung mit dieser faktischen Ebene, aber oft eben auch nicht. Ja, also was bedeutet das? Das bedeutet, eine Verschwörung kann faktisch stimmen, faktisch wahr sein, aber dieser Umstand findet gesellschaftlich keine Anerkennung. Also da ist sozusagen sehr viel dazwischen. Ne? Also wenn wir bestimmte Fakten haben, bestimmte Beweise vorliegen haben, dann ist es nochmal ein weiter Schritt. Also manche Menschen haben dann so die Vorstellung, naja, wenn sowas ganz klar ist, dann setzt sich das doch auch sozial durch. Ja, dann wird es auch zu einer sozialen Wirklichkeit. Das ist aber eben nicht immer so. Ne? Also in offenen demokratischen Gesellschaften, da ist es meistens so, würde ich mal sagen, ne? Weil da ist sozusagen einfach strukturell ist die Möglichkeit da, dass dann solche Fakten sich sozusagen auch nach und nach nach oben durchsetzen. Ne? Aber auch da ist es nicht unbedingt immer so, und da möchte ich jetzt auch gerne ein konkretes Beispiel nennen, Edward Snowden NSA-Skandal. Ja, also das ist jetzt, wie ich finde, so ein Beispiel für eine Verschwörung, die faktisch real ist, ja, die sich aber bis hin zu den Veröffentlichungen von Edward Snowden nicht durchsetzen konnte. Also sie war bis dahin heterodox sozusagen. Ja, es gab auch vor Edward Snowden immer mal wieder Hinweise darauf, dass das Ausmaß der Überwachung durch die NSA viel, viel größer ist, als die meisten Menschen denken. Das hat sich aber nie so richtig durchgesetzt. Ja, Also das blieb im Untergrund, im Heterodoxen, würde ich jetzt sagen, mit der soziologischen Terminologie. Und erst durch die Veröffentlichung von Edward Snowden ist es dann sozusagen in den Mainstream, in die Orthodoxie katapultiert worden. So, und das ist jetzt ein Beispiel dafür, wie eine heterodoxe Verschwörungstheorie, wo durchaus schon Informationen vorlagen, dann plötzlich zu so etwas wie einer anerkannten Verschwörung wurden. Ja? Und es kann eben auch umgekehrt sein. Wir hatten schon das Beispiel Massenvernichtungswaffen im Irak. Das war ja sozusagen eine offizielle Wirklichkeit. Ja? Der Irak verfügt über Massenvernichtungswaffen. Colin Powell hat da vor dem Weltsicherheitsrat die vermeintlichen Beweise vorgelegt. Und nach hat sich dann aber der Status dieser Verschwörungstheorie gewandelt. Ne? Also heute würden wir sagen, nein, das stimmte einfach nicht. Ne? Also es war, da kann man jetzt lange drüber streiten, das ist ein komplexes Thema. Das war halt eine Kriegslüge. Ja. So, und dann gibt's auch noch andere Beispiele, also wo ich sagen würde, das sind Verschwörungstheorien, da ist jetzt faktisch höchstwahrscheinlich nach meiner Einschätzung nichts dran. Ja. Und wir finden aber auch keinerlei gesellschaftlich nennenswerte Anerkennung. Dazu würde ich jetzt zum Beispiel diesen ganzen Bereich Chemtrails zählen. Ne? Also da gibt es nicht allzu viele Menschen, die wirklich ganz, also total davon überzeugt sind. Das ist eine relativ überschaubare Gruppe oder Szene oder wie auch immer. Und es gibt aus meiner Sicht auch wenig Faktisches, was tatsächlich dafür spricht, dass da was dran ist. Ne? Also es wäre jetzt so ein Bereich, wo ich sagen würde, faktisch ist da wenig dran und es findet auch wenig Anerkennung. Ne? Und so, wie gesagt, kann man halt so ein Feld aufmachen, so eine Vierer-Matrix mit faktisch ist was dran oder nicht. Und es ist gesellschaftlich anerkannt oder nicht. Ne? So, und das zeigt, wie komplex dieses ganze Feld ist, wenn wir über Verschwörungstheorien und Verschwörungen, reale Verschwörungen sprechen. Und wie schwierig es sein kann, dann im Einzelnen ein Urteil darüber zu fällen oder eine Entscheidung darüber zu treffen, was ist denn nun dran an einer bestimmten Verschwörungstheorie oder nicht. Weil da eben jenseits der faktischen Ebene auch noch Prozesse der sozialen Konstruktion von Wirklichkeit ganz massiv mit hineinspielen. Und da geht es eben nicht immer nur um Fakten, da geht es zum Teil eben auch um politische Machtverhältnisse, um bestimmte Weltanschauungen, die mit reinspielen, politische Vorstellungen und so weiter und so weiter.
Ich glaube, im Kontext des Antisemitismus waren die Protokolle der Weisen von Zion ja damals sogar ziemlich maßgeblich für die Entwicklungen in Russland und auch weltweit. Und obwohl das mehrmals als unwahr dargelegt und bewiesen wurde, bleibt das einfach weiterhin als Verschwörungstheorie bestehen, obwohl einige Verschwörungstheorien zu tatsächlichen, echten Verschwörungen bestätigt oder sich entwickelt hat.
Ja. Also die Protokolle der Weisen von Zion sind natürlich ein sehr, sehr erschreckendes Beispiel dafür, welchen Einfluss Verschwörungstheorien auch gewinnen können. Und gleichzeitig aber auch ein Beispiel dafür, wie schnell sich der Status von Verschwörungstheorien ändern kann. Ja, also die Vorstellung, es gibt sowas wie eine jüdisch-bolschewistische Verschwörung, war ja innerhalb der NS-Ideologie ganz wichtig, zentral. Das gehörte, kann man im Prinzip sagen, zur Staatsräson im Dritten Reich. Ne? Und nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches ist diese Verschwörungstheorie, also das muss man sich klar machen, das war, wie gesagt, Teil der Staatsideologie, also war fest verankert eigentlich in dem ganzen System des Dritten Reiches, ja. Und nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus ist diese Verschwörungstheorie über den jüdisch-bolschewistischen, über eine große jüdisch-bolschewistische Verschwörung, ist dann wieder sozusagen in diesen heterodoxen Bereich übergegangen, ja. Aber ich finde, das ist natürlich ein sehr, sehr schlimmes Beispiel, ja. Aber es ist, finde ich, auch ein gutes Beispiel, um klarzumachen, dass die gesellschaftliche Bewertung von Verschwörungstheorien nicht unbedingt immer etwas mit Fakten zu tun haben muss, ja. Also die Faktenlage, um jetzt eben bei diesem Beispiel zu bleiben, bei den Protokollen der Weisen von Zion, die war natürlich immer gleich. Das ist eine Fälschung, ja. Trotzdem haben es die Protokolle geschafft, eben im Dritten Reich zu so einer Art offizieller Wahrheit zu werden, ja. Also wie sehr die einzelnen Protagonisten im Dritten Reich dann selbst von dieser Verschwörung überzeugt waren oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, ne? Das ist auch eine interessante Frage. Aber dennoch wurde es sozusagen verkündet als, jawohl, das ist so, es gibt die jüdisch-bolschewistische Verschwörung Und an der Faktenlage hat sich, wie gesagt, ja überhaupt nichts verändert, ne? Und das zeigt eben nochmal, die eine Ebene ist die der faktischen Auseinandersetzung und die andere ist die gesellschaftliche Ebene. Und das sind unterschiedliche Mechanismen, die da am Wirken sind und dann dazu führen, wie am Ende der Wahrheitsstatus einer jeweils spezifischen Verschwörungstheorie eingeordnet wird.
Ich meine, du sprichst ja von der sozialen Wahrheit. Du ja. hast auch ein sehr, sehr gutes Buch geschrieben, Der Kampf um die Wahrheit, weil wir haben ja mit Professor Gabriel genau darüber gesprochen, dass auch Postmodernismus dazu tendiert, die Wahrheit immer als soziale Konstruktion der Machtstrukturen zum Ausdruck zu bringen. Und hier kann man das auch sehen, dass viele Narrative einfach als Machtinstrumente genutzt werden, um, das heißt, im Dritten Reich waren diese Protokolle, auch wenn sie falsch waren, einfach bequem, um die eigene Ideologie durchzusetzen und zu begründen.
Ja, absolut. Also mein ganzer Ansatz in Bezug auf Verschwörungstheorien ist ja wissenssoziologisch begründet. Also wenn ich das mal ganz unbescheiden ausdrücken wollte, dann würde ich eben sagen, ich arbeite schon seit mehreren Jahren an einer wissenssoziologischen Theorie über Verschwörungstheorien. Was ist denn Wissenssoziologie? Also Wissenssoziologie hat einen sehr spezifischen Blick auf Wissen im weitesten Sinne. Die Wissenssoziologie untersucht verschiedene Wissensbestände innerhalb von Gesellschaften, ohne von vornherein eine Festlegung darüber vorzunehmen, ob dieses Wissen denn nun wahr ist oder nicht, ne? Also es geht etwa um religiöses Wissen, um politisches Wissen, also um jegliche Form von Wissen, die man sich eigentlich vorstellen kann. Und die Grundfrage ist dann immer, wie genau ist dieses Wissen aufgebaut und was führt dazu, dass manche Menschen dieses Wissen annehmen oder eben auch ablehnen. Das heißt, die Bewertung des Wahrheitsgehaltes bestimmter Wissensbestände steht nicht primär im Vordergrund von wissenssoziologischen Analysen, sondern es geht mehr um die Frage, was zeichnet bestimmte Wissensbestände aus und warum nehmen Menschen sie an oder eben nicht. Und mit diesem Ansatz gehe ich ja auch an Verschwörungstheorien heran. Und das unterscheidet diesen Ansatz tatsächlich von vielen anderen Ansätzen, die es gibt in der wissenschaftlichen Literatur, wo also oftmals schon in der Definition des Begriffs Verschwörungstheorie eine Aussage über den Wahrheitsgehalt enthalten ist. Und zwar eben in der Regel dahingehend, dass es heißt, Verschwörungstheorien zeichnen sich dadurch aus, dass sie falsch sind. Das kann man natürlich so machen. Man kann den Begriff Verschwörungstheorie so definieren. Ich halte es aber nicht für besonders zielführend, weil man dann einen wesentlichen Teil des Phänomens schon definitorisch ausblendet. Ja, also ich glaube, es kann kein Mensch behaupten, dass es nicht so etwas wie reale Verschwörungen gibt. Ja, reale Verschwörungen sind etwas, das kam in der menschlichen Geschichte immer vor. Das hat immer eine Rolle gespielt, zum Teil auch eine sehr große Rolle gespielt bei bestimmten politischen Prozessen, Ereignissen. Und es kommt natürlich auch heute vor. Ja. Und ich sage immer, wer über Verschwörungstheorien spricht, der sollte nicht über reale Verschwörungen schweigen. Denn die Erkenntnis oder Erfahrung vieler Menschen, dass es tatsächlich so etwas wie konspirative Strukturen gibt, und man kann das ja sehr weit fassen, ne? Also denken Sie etwa an Korruptionsskandale, der Abgasskandal und lauter solche Dinge, das kann man ja im Prinzip schon als im weitesten Sinne konspirative Strukturen war beschreiben.
Auch. Genau, genau.
Das war ja auch. Und wissen Sie, wenn Menschen... wir waren schon beim Du. Was? Wenn was Menschen sehen, in einem bestimmten Kontext liegt so ein Verhalten vor, ja, dann ist es ja irgendwo auch nachvollziehbar, dass sie dann auch sich in anderen Kontexten fragen, liegt hier jetzt nicht wieder so eine konspirative Struktur vor? Und deswegen finde ich, kann man das eine nicht von dem anderen trennen. Und wenn man das so analysiert oder so aufmacht, das ganze Feld, dann ist natürlich klar, dass es auch Verschwörungen beziehungsweise, dass es auch Verschwörungstheorien geben kann, die im Kern eine reale Verschwörung adressieren. Und das ist ja etwas, womit sich dann diese Definitionen schwer tun, die also sagen, naja, Verschwörungstheorien sind immer falsch, ja. Also da wird dann wirklich ein ganz erheblicher Teil dieses Phänomens ausgeblendet, nämlich all die Verschwörungstheorien, die sich als wahr herausgestellt haben oder die sich als wahr herausstellen könnten. Also wir haben es ja auch aktuell mit Verschwörungstheorien zu tun, wo aus meiner Sicht niemand mit Sicherheit sagen kann, ob sie denn nun wahr sind oder nicht. Gibt ja auch vielleicht noch ein konkretes Beispiel dafür, was, wie ich finde, das sehr gut veranschaulicht, nämlich Verschwörungstheorien in Bezug auf den Ursprung des Coronavirus. Ja? Also da haben wir ja wirklich eine sehr kontroverse Diskussion darüber, woher kommt dieses Virus denn überhaupt? Es gibt Menschen, die sagen, naja, es spricht vieles dafür, dass dieses Virus nicht auf natürlichem Wege entstanden ist, sondern dass es künstlich erschaffen wurde, vielleicht eben sogar in diesem virologischen Labor in Wuhan. Und diese Diskussion, die läuft, ne? Und ich behaupte, man kann einfach nicht mit Sicherheit sagen, welche Version stimmt. Ja, also ich kann das zumindest nicht. Ich habe das relativ intensiv angeguckt. Es gibt recht gute Argumente auf beiden Seiten, ne? Aber es ist eine ungelöste Frage aus meiner Sicht, gleichzeitig auch eine sehr wichtige Frage. Ja, und man kann doch, wenn man jetzt definitorisch festlegt, Verschwörungstheorien sind immer falsch. Und die Behauptung, dass dieses Virus vielleicht durch einen Laborunfall in die Welt kam und das dann vertuscht wurde, ist natürlich eine Verschwörungstheorie, aber diese Verschwörungstheorie kann wahr sein. Ja, also insofern finde ich, greift das nicht richtig, ja, wenn man von vornherein ausblendet, dass Verschwörungstheorien auch wahr sein könnten.
Aber Andreas, ich glaube, das ist sogar gefährlich.
Ja.
Weil wenn du alles, was sozusagen von der Leitlinie des vorgegebenen Narrativs abweicht, ja, als Verschwörungstheorie abgestempelt wird, ja, und dann es sich herausstellt, dass das keine Verschwörungstheorie war, sondern eine echte Verschwörung, ja, führt es dazu, dass viel Schwachsinniges, was tatsächlich sicher keine Verschwörung war, vielleicht als wahr wahrgenommen wird, und das schafft einfach Misstrauen.
Ja.
Und interessanterweise gab es ja auch ein paar Bücher, die ich jetzt angeschaut habe in der Vorbereitung auf den Podcast, auch da wurde genau das, Covid und Wuhan und ist das jetzt wirklich künstlich oder nicht künstlich, ja, das wurde explizit als exzellentes Beispiel, ja, für eine Verschwörungstheorie.
Ja.
Vorgeführt, und es wurden ja auch sehr, sehr viele prominente Wissenschaftler, die das aufgeworfen haben als wissenschaftliche Hypothese, ja, dass das durchaus möglich, die wurden ja richtig gecancelt.
Ja.
Und das ist gefährlich für,
absolut,
den Diskurs.
Absolut.
Und das ist da, wo ich selbst für mich die Frage stelle, welchen Diskurs lässt man zu und, ja, welchen nicht? Wie findet man die Balance, Andreas?
Absolut. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist ja auch ein Aspekt, der dieses ganze Thema Verschwörungstheorien so spannend und auch so wichtig macht, weil dieses Thema Verschwörungstheorien, damit verbunden sind auch, wie ich finde, sehr tiefgreifende demokratietheoretische Fragen, nämlich Fragen danach, wie gehen wir denn mit, in Anführungszeichen, abweichenden Vorstellungen, Deutungen und so weiter um. Ja. So, und ich würde niemals behaupten, dass Verschwörungstheorien ungefährlich sind. Ja, es gibt Verschwörungstheorien, die sind, die gehen wirklich schon in den Bereich Extremismus. Es gibt Verschwörungstheorien, die wirklich dazu führen, dass Menschen sich immer mehr verabschieden sozusagen aus einer irgendwie rational nachvollziehbaren Welt. Das sind alles Phänomene, die tauchen auf. Ja, es gibt Verschwörungstheorien, die sind, da stehen bestimmte Menschengruppen im Fokus, die sind dann also menschenfeindlich, menschenverachtend und. Das gibt es alles, gar keine Frage. Aber eine Gefahr für unsere Demokratien sind auch reale Verschwörungen. Auch das ist eine potenzielle Gefahr für Demokratien. Und wie anders soll man denn reale Verschwörungen aufdecken als demokratische Gesellschaften, wenn nicht über gute Verschwörungstheorien sozusagen, ne? Das ist, finde ich, etwas, mit dem man sich einfach, wenn man sich ehrlich macht und wenn man versucht, dieses Phänomen in seiner ganzen Breite zu analysieren, dann muss man einfach erkennen, es gibt auf der einen Seite des Spektrums wirklich gefährliche Erscheinungsformen, auch antisemitische Verschwörungstheorien und solche Dinge. Es gibt auf der anderen Seite aber auch so einen fließenden Übergang hin zu investigativem Journalismus, der irgendwelche korrupten, konspirativen Strukturen aufzudecken versucht. Wenn ein investigativer Journalist so einer Sache nachspürt, dann muss er ja im Prinzip ein Stück weit verschwörungstheoretische Konzepte oder Deutungen im Hinterkopf haben, sonst würde er ja gar nicht in einer bestimmten Richtung recherchieren. Ja? Und nochmal, also auch reale Verschwörungen können eine Bedrohung für die Demokratie sein. Und nochmal zurückzukommen auf diesen Fall Wuhan und Ursprung des Coronavirus. Das ist ja in der Tat eine sehr, sehr wichtige Frage. Dieses Virus hat uns alle über lange Zeit beschäftigt, hat uns alle eingeschränkt. Die ganzen Folgeerscheinungen, die waren ja gravierend, haben jeden von uns betroffen. Ja, Und daher ist es, wie ich finde, schon eine unglaublich wichtige Frage zu klären, was ist denn der Ursprung des Ganzen? Und es ist in der Tat so, dass Behauptungen oder Vermutungen, die in die Richtung gingen, das könnte sich um einen Laborunfall handeln, die wurden anfangs ganz klar gelabelt als Verschwörungstheorien, ja. Und es ist ja interessanterweise auch so, dass gleich zu Beginn der Pandemie, da ist ein Paper veröffentlicht worden in The Lancet, also eine sehr renommierte medizinische Fachzeitschrift. Und in diesem Paper, das war also keine wissenschaftliche Studie, sondern es war eher so eine Art Kommentar oder Statement oder so, ne? Und darin wurde klargestellt, dass dieses Virus, was uns jetzt immer mehr beschäftigt, das Coronavirus, dass das eben nicht aus einem Labor stammt, sondern auf natürlichem Wege entstanden ist und dass alle Behauptungen, die das bezweifeln, also den natürlichen Ursprung, Verschwörungstheorien sind, die man also massiv zurückweisen müsste, weil diese Verschwörungstheorien den Kampf gegen das Virus unterminieren sozusagen, ne? Also da gäbe es jetzt sehr viel zu erzählen zu diesem Paper. Das hat übrigens auch der Herr Drosten unterschrieben, ja. Und das hat dann in der Tat dazu geführt, dass Verschwörungstheorien in Bezug auf den Laborursprung des Coronavirus sehr stark zurückgewiesen wurden. Da gab es ja in Deutschland den Herrn Wiesendanger, ein Physikprofessor aus Hamburg, der schon relativ früh, also schon Anfang 2021, so eine Dokumentsammlung veröffentlicht hat. Da gab es dann sogar eine Pressemitteilung der Uni Hamburg dazu. Und er ist sozusagen basierend auf diesen Materialien, die er zusammengetragen hat, zu dem Ergebnis gekommen, was er immer sehr vorsichtig formuliert hat, dass es doch einiges gibt, was dafür spricht, dass dieses Virus aus dem Labor kam. Und das hat dann, also wie es heute so heißt, ein Shitstorm erzeugt. Ja, also es wurde massiv zurückgewiesen. Aber jetzt, einige Zeit später, sind viele Fragen von denen, die zu dieser Zeit aufgeworfen wurden, zumindest aus meiner Sicht, nach meinem Kenntnisstand, immer noch nicht geklärt. Im Gegenteil, es sind sogar weitere Argumente dazugekommen, die durchaus diese Annahme legitimieren, dass hier vielleicht ein Unfall passiert ist und dass dieses Virus tatsächlich künstlich erzeugt wurde.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Andreas, warum neigt man dazu, so schnell so eine Festlegung zu treffen? Ich meine, in der Wissenschaft weiß man das ja häufig, ja, nicht alles sofort. Und das ist das, was ich auch in dieser Corona-Politik beobachtet hatte. Man hat sich sehr, sehr schnell entschieden, ja, zu etwas und hat versucht, das durchzuhalten, anstelle zu sagen, wir wissen das heute nicht, wir gehen von dieser Annahme aus, wir schauen, was übermorgen bekannt wird. Ja. Das hat man aber nicht gemacht. Warum?
Ja, weißt du, ich glaube, das ist letztlich genau das, was man manchmal Verschwörungstheoretikern unterstellt. Nämlich das Problem, Dinge, Ereignisse, die nicht ins eigene Weltbild passen, ja, als solche anzunehmen. Ja? Also ich glaube, dass hinter solchen Neigungen bestimmte Deutungen, bestimmte Meinungen ganz schnell abzuwerten, auszugrenzen, zu diskreditieren, einfach das Problem steckt, mit Ambivalenz, mit sich widersprechenden Dingen umzugehen. Das ist jetzt, glaube ich, wirklich was Psychologisches und auch Sozialpsychologisches. Also ich glaube, der Umgang mit Widersprüchen, mit Ambivalenzen, der fällt vielen Menschen sehr schwer. Es ist natürlich sozusagen angenehm, in Anführungszeichen, ein klares Weltbild zu haben, ein geschlossenes Weltbild zu haben. Das liefert Orientierung. Man kann Dinge einordnen, einbetten, deuten, ne? Das hilft einem ja, sich zu orientieren im Alltag, ja. So, und wenn es jetzt aber Ereignisse gibt, die dann rütteln sozusagen an diesen Gewissheiten, an diesen Sicherheiten, an diesen geschlossenen, in sich stabilen Weltbildern, dann fällt es vielen Menschen schwer, ne? Also ich glaube, es geht schon auch um so ein psychologisches Bedürfnis nach Orientierung, nach Sicherheit. Und basierend darauf werden dann halt oftmals Dinge vorschnell beurteilt, in eine bestimmte Richtung oder in eine bestimmte Schublade gepackt. Und zumindest nach meinem Wissenschaftsverständnis ist es aber so, dass man genau das aushalten können muss. Ja, also ich finde, jemand, der wissenschaftlich arbeitet, der muss genau mit solchen Ambivalenzen, Widersprüchen umgehen können, Ne? Also es darf nicht die Tendenz entstehen, vorschnell bestimmte Dinge zu bewerten, so dass sie dann am Ende wieder zum Gesamtbild passen, sondern man muss es auch einfach mal aushalten können, wenn Dinge nicht zusammenpassen. Und das gilt übrigens, wie ich finde, nicht nur für die Wissenschaft, sondern eigentlich generell, wenn man sich sozusagen in einer ehrlichen Art und Weise ein Urteil bilden möchte über bestimmte Dinge. Ja, da gehört es zwangsläufig dazu, dass man dazu bereit ist, dass man das aushalten kann, dass Dinge manchmal nicht zusammenpassen. Die Welt ist eben nun mal sehr, sehr kompliziert. Es passieren Dinge, die sind widersprüchlich, die passen auf den ersten Blick und auch auf den zweiten Blick nicht richtig zusammen. Aber ich glaube, man darf dann nicht den Fehler machen, ja, nur weil etwas nicht passt, es auszugrenzen oder irgendwie zu verneinen, zu verleugnen. Nein, das gehört eben auch dazu. Und die Bereitschaft, diese Dinge, diese Spannung auch auszuhalten, die ist, glaube ich, ganz wichtig. Also gerade auch in im 21. Jahrhundert, ne, wo wir eben konfrontiert sind mit einer Vielzahl, mit einer Flut an von Informationen. Das ist anstrengend, das ist eine Herausforderung, ich weiß, aber ich glaube, man sollte trotzdem nicht vorschnell versuchen, alles in einen bestimmten Rahmen, in eine bestimmte Deutung zu passen, denn so ist es eben einfach nicht. Die Welt ist sehr komplex und wir sollten uns dem stellen.
Ich glaube, einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren in diesem Leben ist Ambiguenztoleranz.
Ja.
Das ist das, was du auch so schön beschrieben hast, nämlich die Fähigkeit, mit unklaren Dingen auch zurechtzukommen.
Ja.
Und was mir auch gut geholfen hatte, von Jordan Peterson, diese Perspektive, es gibt Low-Resolution-Erklärungen und High-Resolution-Erklärungen.
Okay.
Und Low-Resolution ist relativ einfach, aber in eine multidimensionale Ursachenentstehung kann es durchaus sein, dass mit einfacher Erklärung man keine Erklärung liefert, sondern dass es zu ideologisch einfach und verständlich, aber nicht unbedingt richtig.
Ja, ja, absolut. Also das ist auch was bei Verschwörungstheorien wichtig ist. Ne? Also das heißt oft, wenn es so darum geht, ja, warum glauben Menschen überhaupt an Verschwörungstheorien, welche Funktionen erfüllen die, dann ist ein häufiges Argument, naja, also es knüpft direkt an das, worüber wir gerade gesprochen haben, Verschwörungstheorien helfen dabei, Orientierung zu finden. Ja? In einer immer komplexer werdenden Welt tragen Verschwörungstheorien zur Komplexitätsreduktion bei. Das stimmt zum Teil. Gar keine Frage, ja, aber das gilt ganz allgemein, eigentlich für alle Deutungen, für politische Welt,
Ideologien,
für Ideologien, religiöse Welt, für was auch immer. Also sämtliche Ideologien, Haltungen, politischen Einstellungen und so weiter dienen eigentlich immer der Komplexitätsreduktion. Das ist ja etwas, was sozusagen solche Deutungen, solche Überzeugungen auszeichnet, dass sie uns dabei helfen, bestimmte Ereignisse und alle möglichen Dinge zu integrieren in einen festen Deutungsrahmen, ja. Also da unterscheiden sich Verschwörungstheorien jetzt auch nicht grundsätzlich von anderen Deutungsmustern oder Erklärungsmustern oder was auch immer. Aber es stimmt oftmals halt auch gar nicht, ja? Denn Verschwörungstheorien haben in manchen Fällen tatsächlich einen wesentlich höheren Komplexitätsgrad als die offiziellen Erklärungen, ja? Also es gibt ja ganz viele Fälle, da gibt's sozusagen eine in sich geschlossene oder vermeintlich in sich geschlossene offizielle Erklärung. Und die ist dann irgendwie relativ einfach, dies und jenes hat zu dem geführt und dann ist das passiert, so. Und dann kommen aber Verschwörungstheorien, die ja oftmals anfangen mit Fragen. Die fragen dann nach bestimmten Ungereimtheiten oder es gibt bestimmte Widersprüche oder es tauchen irgendwelche Informationen auf, die nicht zu der Deutung passen und so weiter. Ne? Und dann entsteht da oftmals ein enormes Maß an Komplexität und daher greift dieses Argument nicht immer, ja, dass Verschwörungstheorien sozusagen vor allem der Komplexitätsreduktion dienen. Nein, ganz im Gegenteil. Manche Verschwörungstheorien reißen das Ganze fast wieder auf, sozusagen, ne, und machen die Dinge dann sehr, sehr komplex und sind ja auch oft in sich überhaupt nicht übereinstimmend, ja, Verschwörungstheorien. Also da gibt es dann auch noch verschiedene Verschwörungstheorien zu bestimmten Ereignissen und das ist teilweise doch ein sehr, sehr komplexes Feld, in was man sich da hineinbegibt, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt. Und insofern stimmt es eben nicht immer, aber ich glaube, der zentrale Punkt, worum es geht, also jetzt muss ich leider noch mal kurz ein bisschen soziologisch werden, ist der Sinn. Der Sinn hinter einer bestimmten Deutung oder hinter einer bestimmten Erklärung. Was meine ich damit? Also wenn man ein bestimmtes Weltbild hat oder eine bestimmte politische Einstellung hat oder auch eine religiöse Einstellung oder das kann auch schlicht und ergreifend so etwas sein wie der gesunde Menschenverstand, ja? Und dann passiert etwas und wird in einer bestimmten Art und Weise gedeutet. Und wenn diese Deutung dann nicht zu dem persönlichen Hintergrund, den man hat, passt, ja, also wenn diese Deutung oder diese Erklärung einem nicht plausibel erscheint, dann entsteht ja sowas, das nennt man in der Psychologie eine kognitive Dissonanz, ja. Also dann ist da irgendetwas, das passt nicht in mein Bild, ja. Und dann entsteht natürlich die Neigung zu sagen, Moment mal, so wie das dargestellt wird, das kann doch irgendwie nicht stimmen, ja. Und dann begibt man sich auf die Suche nach alternativen Erklärungen, die dann wiederum zu dem eigenen Weltbild oder zu der politischen Haltung passen. So. Und das kann jetzt natürlich einerseits sich negativ auswirken, ja. Also wenn jemand eben ein geschlossenes Weltbild hat und dann passiert etwas und wir hatten es ja gerade schon davon und dann ist er eben nicht dazu in der Lage, das irgendwie anzunehmen, dieses Ereignis und vielleicht sein Weltbild zu hinterfragen, dann wird dieses Ereignis lieber passend gemacht, ja. Aber wie gesagt, dieser Hintergrund, der dazu führt, eine angebotene Erklärung zu hinterfragen, der kann ja auch sowas wie der gesunde Menschenverstand sein. Ne? Das kann auch einfach eine Erkenntnis sein, dass bestimmte Aussagen einfach nicht passen, ja. Also dass es irgendwo Ungereimtheiten, Lücken gibt, ne? Also das heißt, der Hintergrund dafür, warum Menschen eine Verschwörungstheorie annehmen oder sich damit beschäftigen, das kann sehr, sehr, sehr unterschiedlich sein. Aber ich glaube, wichtig ist am Ende immer, dass die Deutung, die wir dann eben konstruieren oder annehmen, die muss irgendwie Sinn machen für uns. Ja, das muss vor einem Hintergrund eines bestimmten Weltbildes oder politischen Einstellung, wie gesagt, muss das irgendwie Sinn machen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja, also es muss mit dem, wie wir sind, was wir für Grundeinstellungen haben, kompatibel sein. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wie gesagt, dann zu analysieren, was der jeweilige Hintergrund ist, das ist nochmal eine andere Dimension oder nochmal eine andere Ebene. Aber ich glaube, da haben wir sozusagen einen Schlüssel zum Verständnis, warum dann auch bestimmte Ereignisse Verschwörungstheorien generieren und warum auch bestimmte Menschen dann eher dazu neigen, bestimmte Verschwörungstheorien anzunehmen oder nicht. Und das ist aber nicht was primär Psychologisches, sondern das hat eigentlich eher was mit Grundeinstellungen zu tun, die Menschen haben und natürlich auch mit dem ganzen gesellschaftlichen Kontext.
Und die Social-Media-Entwicklungen, Andreas, ich glaube, es war noch nie so einfach, eine eigene Meinung mit einer enormen Reichweite zu versehen. Wenn ich jetzt auch in die Covid-Zeit denke, wie viele Leute da bei YouTube, KenFM und Co. Wirklich manchmal auch krude Theorien berichtet hatten, aber am Ende des Tages waren auch Wahrheitskerne da drin. Jetzt, wir haben über Wuhan gesprochen. Ja. Das ist verdammt schwierig, dass die rationale Wahrheit von konstruierter Wahrheit oder von Unwissen zu trennen.
Das ist in der Tat sehr, sehr schwer. Wir haben es ja mit so einer, ich nenne es gerne mal, informationellen Herausforderung zu tun. Ja? Also die Art und Weise, wie Öffentlichkeit aufgebaut und strukturiert ist, die hat sich einfach in den letzten Jahrzehnten massiv verändert. Wir hatten halt früher die Leitmedien, ja, die haben halt dann versucht, die Dinge einzuordnen. Das war sehr monodirektional sozusagen, ne? Man konnte natürlich mal einen Leserbrief schreiben oder sowas, ne? Aber in der Regel war es so, dass Redaktionen die Informationen eingeordnet haben und das dann vermittelt.
Eindimensional,
ja. So, das hat sich natürlich grundlegend geändert. Also das Verhältnis Sender-Empfänger sozusagen ist heute durch das Internet und die sozialen Medien natürlich ein vollkommen anderes. Und das bietet grundsätzlich die Möglichkeit, dass heterodoxe Deutungen, alternative Deutungen auch eine große Bühne bekommen, ja, also viel Publikum erreichen können. So, und das hat natürlich Vor- und Nachteile, ja. Also der Vorteil ist, dass wir mehr Meinungsvielfalt haben, ja. Dass also Meinungen, wenn sie berechtigt sind, wenn sie gut begründet sind, ja, also wirklich auch die Möglichkeit haben, ein großes Publikum zu erreichen, unabhängig von irgendwelchen Redaktionen oder Strukturen, ja. Andererseits, wie du sagst, haben wir es natürlich auch mit einer Vielzahl von Unsinn zu tun, ja, also mit ganz vielen Dingen, die, ja, also möchte ich jetzt gar nicht weiter kommentieren, also viel Schrott auf gut Deutsch gesagt ist da auch unterwegs. Und das ist aber, glaube ich, die Herausforderung. So, jetzt gibt's natürlich zunehmend Diskussionen darüber, wie gehen wir um mit diesem vielen unangenehmen Zeugs, was da im Internet oder mit so Dingen, die wir nicht haben wollen, Hate Speech und was es da so alles gibt, ne? Das ist, wie ich finde, wirklich auch, also ich sag immer, das ist wahrscheinlich eine der zentralen Aufgaben und Herausforderungen politisch im 21. Jahrhundert. Wie gehen wir damit um? Ja? Und da gibt es jetzt verschiedene Wege. Man kann natürlich einerseits sagen, wir müssen es regulieren. Wir müssen versuchen, die Diskurse an bestimmten Stellen irgendwie einzugrenzen, oder wir müssen so Mechanismen einführen, die so Bewertungen vornehmen von bestimmten Meinungsäußerungen. Also in Deutschland gibt es ja dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz und solche Dinge, ne? Also da finde ich, so berechtigt es ist, ja, also diese Forderung, wir müssen da jetzt irgendwie mal regulierend vorgehen, wir müssen dem Einhalt gebieten, da kursiert einfach zu viele unsinnige und auch gefährliche und beleidigende Dinge im Internet. Auf der anderen Seite werden natürlich schon gerade die Hemmschwellen zur Einschränkung von Meinungsfreiheit, die werden herabgesetzt politisch, ja. Und darin sehe ich auch wiederum eine Gefahr, ja. Also es ist schon irgendwo bedenklich, wenn, und das sehen ja diese Vorschläge zum Teil vor, ja. Also das sind dann keine Juristen oder keine Leute, die im Einzelnen vertraut sind mit der Frage, wie konkrete Meinungsäußerungen zu beurteilen sind, ja. Also es würde dann gegebenenfalls von Privatkonzernen gemacht, ja. Und das halte ich schon irgendwo für bedenklich, weil es ist ja immer die Frage, wer entscheidet denn darüber, welche Meinungsäußerung zulässig oder nicht zulässig ist oder sogar strafbar oder nicht strafbar? Ja, das sind sehr diffizile Prozesse, ja. Und im Moment, wie gesagt, bin ich so der Meinung, dass die politischen Hemmschwellen, in die Meinungsfreiheit einzuschränken, die sind bedenklich weit herabgesetzt, ja. Und das ist ein Austarieren, und das finde ich sehr, sehr herausfordernd, ja, da den richtigen Mittelweg zu finden. Also einerseits nicht zu viel einzugreifen in das Zirkulieren von Informationen, andererseits aber schon auch dafür zu sorgen, dass nicht alles, dass das Internet kein vollkommen rechtsfreier Raum bleibt. Ne? Also das sehe ich absolut ein. Ne? Es kann nicht sein, dass jede Äußerung im Internet irgendwie folgenlos bleibt, ja, auch wenn sie wirklich klar beleidigend oder strafrechtlich relevant ist. Da muss es natürlich Mechanismen geben, aber es ist ein Austarieren, es ist ein sehr schmaler Grat. Und ich bin einfach grundsätzlich der Meinung, zu einer Demokratie, zu pluralistischen Gesellschaften, da gehört es zwangsläufig dazu, dass es eben einen riesen Pool an Meinungen gibt, die miteinander im Streit sind. Und dazu gehören halt auch unsinnige, irrige Meinungen, ja, aus meiner Sicht oder auch aus der Sicht von anderen. Andere würden auch sagen, meine Meinung ist irrig. Das gehört einfach dazu. Das ist ja konstitutiv für eine Demokratie, dass da viele Meinungen miteinander um die beste Deutung ringen. Und wenn man das zu sehr einschränkt und abschneidet, ja, dann macht man aus meiner Sicht die Probleme eher größer, als dass man Probleme löst. Und das ist, wie gesagt, die wichtige politische Aufgabe und Herausforderung. Wie gehen wir mit diesem ganzen Thema um?
Sonst hätten wir nicht diese Ränder gehabt in dem Ausmaß, ja, auch an politischen Meinungen, ja. Weil wenn man die aus der Mitte verbannt und denen keinen Diskursraum bietet. Ja. Und ist das nicht ein Problem der Leitmedien? Ich meine, von Formaten her, die haben ja grundsätzlich das Problem, dass sie in so einer Show nur 2 Minuten Zeit haben für eine Meinung. Ja, okay. Wenn wir jetzt unser Gespräch anschauen, wir reden über eine Stunde über ein Thema, ja, das nicht mal diese Stunde ausreichend beleuchten, ja, kann, und in einer Show hat man nur 2,5 Minuten oder 4 Minuten den Standpunkt, ja, vorzustellen, was dazu führt, dass das immer polarisiert, ja, wird. Und, ja, und darüber hinaus bei abweichenden Meinungen, ich meine, ich kann mich noch erinnern, dass der Böhmermann den Lanz angegriffen hat, ja, dass er Streck in die Sendung eingeladen, ja, hat und dadurch Tote verursacht hat in Deutschland. Ja. Das muss man sich vorstellen.
Ja. Also es ist ja auch Teil mancher Verschwörungstheorie, oder es gibt ja auch Verschwörungstheorien darüber, wie stark die Medien beeinflusst werden durch die Politik, ja? Also ob es da irgendwie Einflussnahme gibt. Ich möchte mich da jetzt inhaltlich gar nicht dazu äußern, aber ich glaube, umgekehrt kann man das auf jeden Fall bestätigen. Die Medien beeinflussen die Politik, und zwar aufgrund ihres strukturellen Aufbaus. Es ist genau das, was du sagst, ne? Jetzt nehmen wir so ein typisches Talkshow-Format, ja? Da werden dann halt irgendwie so Konstellationen konstruiert, ja, Es ist dann oftmals so, dass dann eine Person da sitzt mit einer abweichenden Meinung und die anderen dreschen dann auf diese Person ein. Und dann hat man aber jeweils nur ganz kurz Zeit, um zu antworten. Sobald man mal einen Gedanken etwas ausführlicher erläutern will, wird man abgewürgt. Man sollte möglichst in einfachen, gut verständlichen Sätzen und Häppchen sprechen. Ja, also das heißt, strukturell wird ein starker Einfluss ausgeübt seitens der Medien auf die Politik. Ja. Es ist ja tatsächlich so, das muss man sich schon klar machen, dass auch innerhalb des politischen Parteienapparates diejenigen bessere Chancen haben, ja, in der Politik, die medial gut performen können, ja. Also es gehört ja heute fast schon dazu, also jemand, der politisch wirklich Karriere machen will, der muss halt auch irgendwie innerhalb der Medien muss der gut performen können. Und dazu muss man sich natürlich diesen Strukturen anpassen, muss man diese Codes verstehen und bedienen sozusagen. Und vor diesem Hintergrund darf es einen eigentlich gar nicht allzu sehr verwundern, dass Politiker natürlich dann immer mehr dazu neigen, in so Floskeln, in unverfänglichen Floskeln zu sprechen, also ihre Sprache, ihre Kommunikation anzupassen an diese Strukturlogik, die aus den Medien kommt. Das führt aber aus meiner Sicht insgesamt zu einer Verarmung des Diskurses, zu einer Verkürzung von Diskussionen. Und das kann eigentlich einer Demokratie nicht gut tun, aus meiner Sicht.
Wir haben jetzt sehr viel über Verschwörungen gesprochen. Ich war ja richtig beeindruckt, dass du auch in einem anderen Bereich oder auf einem anderen Gebiet richtig führend bist, nämlich in der Exosoziologie.
Exosoziologie, ja.
Ich habe das Wort noch nie gehört, bis ich jetzt mich mit dir beschäftigt habe. Ja. Kannst du kurz erläutern, worum es da geht und warum das so spannend ist?
Ja, die Exosoziologie ist eine Subdisziplin der Soziologie, die sich im Wesentlichen mit drei Fragen beschäftigt. Die erste Frage ist, ist es möglich, dass außerirdisches, intelligentes Leben existiert? Zweitens, wäre es möglich, dass wir in irgendeiner Form Kontakt aufnehmen mit intelligentem außerirdischen Leben? Und drittens, welche gesellschaftlichen Folgen könnte so ein Erstkontakt für uns Menschen haben? Das ist jetzt nichts, was wir, also mein Kollege und ich, die an dem Thema arbeiten, erfunden haben, sondern da gab es Vorläufer. Also schon Ende der 60er Jahre gab es einen russischen Wissenschaftler, Kaplan, der das mal ungefähr so beschrieben hat, so müsste eine Exosoziologie sein, das müssten so die Fragestellungen sein. Das ist aber mehr oder minder versickert, also das hat nicht viel Resonanz erzeugt in der Scientific Community. Es gab dann später in den 80er Jahren nochmal einen Versuch, die Exosoziologie zu etablieren von einem amerikanischen Soziologen, der auf Hawaii gelehrt hat, Meyer. Das hatte aber ein ähnliches Schicksal. Das hat nicht allzu viel Anschlusskommunikation erzeugt sozusagen. Und mein Kollege Michael Schetsche und ich haben jetzt eben nochmal versucht, dieses Thema aufs Tablett zu bringen sozusagen, also die Exosoziologie nochmal zu reanimieren. Und das ist bei aller Bescheidenheit, aber das ist uns ganz gut gelungen. Also wir arbeiten jetzt schon seit einigen Jahren an diesem Thema. Und was uns wirklich auch erstaunt hat, damit hätten wir wirklich nicht gerechnet, das hat einiges an medialer Resonanz erzeugt, aber auch innerhalb des wissenschaftlichen Kontextes einiges an Resonanz erzeugt, was unseres Erachtens schon auch daran liegt, dass wir heute natürlich ein ganz anderes Wissen, einen ganz anderen Erkenntnisstand haben in Bezug auf die Frage nach außerirdischem Leben, als es eben noch Ende der 60er oder den 80er Jahren der Fall war. Also in der Zwischenzeit haben wir ja etwa ganz viele Exoplaneten entdeckt. Das ist wirklich was, das wussten wir einfach nicht bis in die 90er Jahre. Wie viele Planeten gibt es eigentlich außerhalb unseres Sonnensystems? Sind Planeten eher eine Ausnahme oder die Regel? Da wissen wir heute viel mehr darüber. Und das sind, glaube ich, alles Dinge, die sozusagen die diskursiven Rahmenbedingungen verbessert haben. Und weshalb wir heute offener und anders über dieses Thema reden können, als es eben noch vor einiger Zeit der Fall war.
Also in den USA gibt es auch professionell aufgelegte Programme, auch der Regierung und der Militär zu Thema UFOs, ja, und Co. Oder? Ich meine, das befeuert natürlich so eine Exosoziologie auch zusätzlich. Und es gab ja Enthüllungen oder ich weiß nicht, inwiefern der ehemalige FBI-Mann von Dritten richtig alles gehört und verstanden, ja, hat. Aber ja, wie ist deine Einschätzung? Es gab ja, glaube ich, über 400 Sichtungen, ja, die auch nachgewiesen sind von UFOs.
Ja.
Also, wie ist deine persönliche Einschätzung?
Ja, also zunächst mal sind es da lege ich schon Wert drauf, das voneinander zu trennen. Das sind zwei verschiedene Dinge. In der Exosoziologie, wo es also um die Frage geht, welche Folgen hätte denn ein Erstkontakt mit einer intelligentischen außerirdischen Zivilisation für uns? Da haben mein Kollege und ich konkrete Szenarien entwickelt. Wie könnte so ein Erstkontakt stattfinden? Und innerhalb, also es sind fiktive Szenarien, ja. Und innerhalb dieser Szenarien sind wir davon ausgegangen, wir haben gesicherte Kenntnis darüber erlangt, dass es außerirdische Zivilisationen gibt. So, ne? Das ist der Ausgangspunkt. In der UFO-Frage oder in der UFO-Forschung, da ist das ja sozusagen eine offene Frage. Ja? Also hat dieses UFO-Phänomen irgendwie etwas mit extraterrestrischen Intelligenzen zu tun? Ja? In der Exosoziologie, wie gesagt, in unseren Szenarien gehen wir davon aus, das hat sich als kollektive Evidenz gewissermaßen durchgesetzt. Es gibt eine außerirdische intelligente Zivilisation. Und in der UFO-Forschung, wie gesagt, ist das eine offene Frage. So, in Bezug auf das UFO-Thema können wir in den USA, vor allem in den USA, das hat auch übergeschwappt, ist auch übergeschwappt auf andere Länder, aber die USA ist da gewissermaßen, sind da das Zentrum, muss man einfach so sagen. Da passieren im Moment die wichtigsten Entwicklungen. Und da haben wir seit dem Jahr 2017 tatsächlich eine, man kann es nennen, 180-Grad-Wende in der Art und Weise, wie öffentlich über dieses Thema kommuniziert wird. Ja? Also 2017 sind Artikel erschienen in renommierten Zeitungen, Washington Post, New York Times. Und da hieß es, naja, entgegen anderslautender Behauptungen gab es eben doch ein staatliches Interesse an der UFO-Thematik. Also es gab ein geheimes Programm, ATIP soll das geheißen haben. Und innerhalb dieses Programms hat man sich wohl mit UFO-Sichtungen auseinandergesetzt und ist auf der Frage nachgegangen, womit könnten wir es da zu tun haben? Und könnte das vielleicht auch eine Bedrohung der nationalen Sicherheit sein? Und seitdem haben sich die Ereignisse wirklich überschlagen und es ist wirklich unglaublich, was da passiert in den USA. Also ich beobachte das sehr intensiv und ich fühle mich da manchmal wirklich an Akte X erinnert, ja. Also da passieren Dinge, die könnten aus den Drehbüchern zu der Serie Akte X stammen. Wir haben inzwischen in den USA Congress-Hearings gehabt, ja, wo also UFO-Whistleblower ausgesagt haben. Wir haben eben den, da hattest du wahrscheinlich auch gemeint, diesen David Grush, ja. Also einen durchaus hochdekorierten früheren Soldaten und auch Mitarbeiter in verschiedenen Geheimdienststrukturen in den USA, der sich an die Öffentlichkeit gewandt hat und gesagt hat, die USA verfügen über abgestürzte UFOs, es gibt sogar geborgene Leichname und solche Dinge, also wirklich die unglaublichsten Geschichten. Und das ist aber jetzt jemand, der per se nicht unseriös ist. Wie gesagt, er hat eine beeindruckende Vita, er hat diese Aussagen auch unter Eid nochmal getätigt vor dem Kongress und, ja. Also es gibt eine Gesetzgebung zur UAP-Frage, wie es neuerdings heißt es also nicht mehr UFOs, sondern UAP. Also wenn man sich das im Detail anschaut, dann ist das wirklich atemberaubend, was da passiert in den USA. Das wäre jetzt sicher Thema für eine eigene Sendung, aber ich kann es versuchen, ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Meiner Meinung nach kann man an einem Punkt keinen ernstzunehmenden Zweifel haben oder keinen ernsthaften Zweifel haben, nämlich, dass immer wieder Dinge beobachtet werden am Himmel, in den USA eben auch und vor allem von Kampfjet-Piloten, ja, die nicht ohne weiteres einer konventionellen Erklärung zugeführt werden können. Ja. Also es sind teilweise wirklich sehr ungewöhnliche Himmelserscheinungen, die werden zum Teil auch mit Radar registriert und so weiter. Ja. Also solche Sichtungen gibt es immer wieder. Was nun hinter diesen Sichtungen steckt, ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Und da bin ich, was diese sogenannte extraterrestrische Hypothese, also dass da Außerirdische dahinter stecken könnten, bin ich sehr skeptisch. Und ich muss auch sagen, trotz dieser unglaublichen Veränderungen seit 2017 hat sich an der wissenschaftlichen, an dem wissenschaftlichen Kenntnisstand in Bezug auf das UFO-Phänomen eigentlich nichts geändert. Wir hatten auch vor 2017 schon sehr beeindruckende, gut dokumentierte Fälle. Aber wir haben aus meiner Sicht eben auch seit 2017 keinen einzigen hieb- und stichfesten Beweis dafür, dass wir es in irgendeiner Form mit einer außerirdischen Präsenz hier auf der Erde zu tun haben. Ich möchte es allerdings, das ist mir wichtig, auch nicht ausschließen. Ich beobachte die Entwicklung dieser Ereignisse weiterhin sehr gespannt.
Wobei die Wahrscheinlichkeit in den letzten 50 Jahren vom Erkenntniszugewinn gestiegen ist, nicht gesunken.
Ja.
Das meine ich.
Absolut.
Das macht ja das Leben sehr spannend. Ja.
Absolut, absolut.
Nie genug Dimensionen zurzeit auf der Erde. Jetzt kommen noch vielleicht extraterrestrische Dimensionen dazu.
Ja. Absolut. Also das meinte ich ja auch, hatte ich ja vorhin auch schon kurz angedeutet, unser Wissen über das Universum, über das Weltall, das hat sich natürlich enorm, ist enorm erweitert worden in den letzten Jahrzehnten. Also eben allein, das halte ich für eine sehr wichtige Frage, allein diese Frage nach den sogenannten Exoplaneten, also Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Wir wissen eben heute, dass im Schnitt jeder Stern, also wenn man in den Himmel schaut, dann kann man sich das mal überlegen, ja, jeden Stern, den man sieht, jeder Stern hat mindestens 1 bis 2 Planeten. Wahrscheinlich sind es sogar mehr, ja. Und wir wissen heute auch, dass viele von diesen Exoplaneten in der sogenannten habitablen Zone liegen, also genau im richtigen Abstandsbereich zu ihrem Heimatstern, dass dort flüssiges Wasser existieren könnte, was eine wichtige Grundlage für die Entstehung von Leben ist. Und ich sag immer, hab den Spruch jetzt schon wirklich oft gebracht in Interviews, aber ich bringe ihn auch hier gerne wieder. Ich bin jetzt 40 Jahre alt und ich würde um eine Kiste Bier wetten, dass ich es in meiner Lebzeit noch erleben werde, dass wir einen starken Hinweis auf außerirdisches Leben finden werden, wenn nicht sogar einen definitiven Beweis. Denn unsere neuesten Teleskope sind inzwischen so gut und neuere, also die nächsten Generationen von Teleskopen, die werden noch besser sein. Und damit kann es uns dann theoretisch gelingen, über die Analyse von Atmosphären von Exoplaneten. Also das muss man sich vorstellen, die Teleskope sind so gut, dass wir die Atmosphären von Planeten untersuchen können, die ganz, ganz weit weg von uns sind. Und da könnte man eben sogenannte Biomarker finden, also bestimmte Zusammensetzungen in der Atmosphäre, wo man dann also sagen müsste, das kann man sich eigentlich am ehesten oder sogar ausschließlich über biologische Prozesse erklären. Und sowas könnte aus meiner Sicht in gar nicht allzu langer Zeit auf uns zukommen. Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Allein aus dem Grund lohnt es sich dann mit dem Thema Longevity zu beschäftigen, um auf jeden Fall den Moment noch zu erleben, wenn wir den Kontakt aufgreifen. Andreas, zum Abschluss unseres Gespräches würde ich gerne dir wie sonst üblich auch 3 Fragen stellen. Ja. Und die erste Frage, du bist auch Science-Fiction-Fan, glaube ich. Das muss jetzt kein Science-Fiction-Buch sein, aber gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben wirklich geprägt oder beeindruckt hat?
Ja, da gibt es viele natürlich, aber wenn wir uns jetzt beschränken auf den Bereich Science-Fiction, also mit das Beste.
Muss nicht sein.
Ja, also gerne, ich greife das Science-Fiction-Thema gerne auf, weil es da tatsächlich ein Buch beziehungsweise 3 Bücher gibt, die mich in den letzten Jahren sehr beeindruckt und auch geprägt haben und tatsächlich auch meine wissenschaftliche Arbeit, mein wissenschaftliches Nachdenken über dieses Thema Exosoziologie, Außerirdische geprägt hat. Und das ist die 3 Sonnen-Trilogie, ne, von dem chinesischen Schriftsteller. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man...
Was jetzt bei Netflix verfilmt wurde.
Genau, das habe ich allerdings mir nicht angeguckt. Und zwar aus dem Grund, weil meine Bilder, die ich mir in meiner Fantasie gemacht habe, also diese Romane, die sind absolut großartig. Das ist für meinen Geschmack mit das Beste an Science Fiction, was in den letzten Jahren geschrieben wurde. Absolut empfehlenswert. Und ich habe da so eine, mir so fantastische Bilder ausgemalt. Ich möchte die jetzt nicht überlagern lassen von so einer Fernsehserie. Deswegen habe ich das bisher noch nicht geguckt. Vielleicht werde ich es noch machen, ich weiß es nicht. Aber diese drei Bücher sind einfach unglaublich, fantastische Ideen und es ist auch viel, also es ist Science Fiction, wo der Science-Anteil relativ groß ist. Ne? Also das ist wirklich was mich auch geprägt und beeinflusst hat, etwa diese Vorstellung von dem dunklen Wald, aber das greifen wir jetzt vielleicht nicht auf, das würde zu weit gehen. Ne? Also die Frage, wie außerirdische Zivilisationen miteinander umgehen könnten, dass da Misstrauen, Ängste eine große Rolle spielen könnten und so weiter. Also das ist doch etwas, was ich unglaublich faszinierend finde und was mich auch geprägt hat jetzt so in den letzten Jahren.
Super. Wenn du jetzt 20 Jahre zurückreisen könntest und dem Andreas einen einzigen Ratschlag geben würdest, welcher Ratschlag wäre das mit deiner ganzen Weisheit?
Habe den Mut, selbst zu denken, zu eigenen Urteilen zu kommen, diese Urteile auch zu vertreten, bleibe auf dem Weg, bleibe standhaft und hab keine Angst davor, eigenständig, eigenwillig zu sein. Am Ende wird es sich lohnen.
Cool. Und dann die abschließende, anspruchsvollere Frage, Andreas. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Ich glaube, es gibt keinen Sinn des Lebens. Also ich halte
viele
Philosophen, die das so sehen. Mit Albert Camus zum Beispiel, ja. Mythos des Sisyphos, auch ein Buch, was mich sehr geprägt hat übrigens, ne? Und da analysiert ja Camus die Absurdität des Lebens, die darin besteht, dass es ein sehr starkes Bedürfnis nach Sinn gibt bei den Menschen. Und dieses Bedürfnis prallt aber auf die Sinnlosigkeit der Welt, ja. Und Camus war ja aber kein negativer Philosoph, ganz im Gegenteil, ne? Also er hat sich dann daraus nicht abgeleitet, oh mein Gott, die Welt ist sinnlos und deswegen sollten wir uns am besten jetzt alle umbringen oder so, ne? Sondern ganz im Gegenteil, weil die Welt sinnlos ist, liegt es an uns, einen eigenen Sinn, also einen eigenen Zugang zur Welt zu konstruieren, und darin sind wir absolut frei, ja. Also wir sind vollkommen frei darin, der Welt einen eigenen Sinn zu geben. So, und das ist auch meine Philosophie. Und also wie gesagt, ich glaube nicht an einen allgemeinen Sinn des Lebens. Aber ich für mich persönlich habe natürlich Dinge, wo ich sagen würde, das ist mein Sinn des Lebens. Das ist zum Beispiel meine Familie, das sind meine Kinder. Aber das sind schon auch gewisse wissenschaftliche Fragen. Eben zum Beispiel diese Frage, sind wir alleine? Das sind Dinge, die treiben mich um, die motivieren mich auch jeden Tag, mit denen beschäftige ich mich gerne intensiv. Und das ist etwas, was einem einfach einen gewissen Antrieb gibt im Leben, ne? Und das ist was sicher sehr Individuelles. Aber nochmal, ich glaube, das ist ja auch etwas sehr Positives, dass wir doch letztlich frei darin sind, selbst zu bestimmen, was für uns als Individuum der Sinn des Lebens ist.
Andreas, ich bedanke mich herzlich für ein richtig erkenntnisreiches Gespräch in einem sehr ungewöhnlichen Umfeld. Und ich freue mich, dass wir darüber reden konnten.
Ja, danke, sehr gerne. Herzlichst. Sehr gerne. Nochmals ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.